Ja, wir leben in einer komischen Zeit. Corona hat irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Und ich habe überlegt, wann es schon solche Zeiten gegeben hat, wo die ganze Welt durch gewisse Sachen sich verändert haben. Das war Kriege, der Zweite Weltkrieg. Der erste war noch ein bisschen klein, der Zweite Weltkrieg. Auf der ganzen Erde hat es gebrannt, nur in ganz, ganz wenigen Regionen nicht. Schweiz oder Spanien, aber Spanien hatten den Krieg vorher. Oder Finanzkrise, überall auf der Welt hatte das Auswirkungen und jetzt Corona auch überall auf der Welt Auswirkungen. Ja, das ist eine komische Zeit, aber was ist unsere Antwort darauf? Ich habe mir gedacht, ja, Gebet ist die Antwort darauf. Beten. Beten. Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir beten? Und in den letzten Tagen hat mich das Gebet des Herrn Jesus, was er seinen Jüngern gab, so ein bisschen bewegt. Ich habe drüber nachgedacht. Und deshalb möchte ich heute einige Sachen dazu sagen zum Vater unser. Und das steht in Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Ja, das fängt an. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Ja, wir reden in diesem Gebet Gott an. Beten ist ja sowieso reden mit Gott, aber wir reden Gott an. Und auf der einen Seite sagen wir unser Vater. Das hört sich sehr vertraut an. Das hört sich sehr vertraut an. Unser, mein, der Vater gehört mir. Er ist ein Teil von mir. Gott ist ein Teil von mir, wenn ich ein Gotteskind bin. Gott gehört zu mir. Und Gott ist mein Vater. Mit dem Vater bespricht man vertrauliche Sachen, nicht nur verschiedene, sondern vertrauliche Sachen. Und das ist wichtig. Den fragt man mal, wie war das oder wie war jenes? Ja, wenn ich so zurückdenke, ich hab meinem Vater nicht viel gesagt. Ich habe ihm gesagt, du, wir gucken uns mal einen Bauernhof zusammen an. Und dann sind wir losgefahren und das war mein Bewerbungsgespräch. Ich bin felsenfest überzeugt. Hätte ich meinen Vater nicht mitgenommen, hätte ich die Stelle nicht gekriegt. Ich sage auf dem Rückweg, na, ja, sagt er, ich habe mir sowas gedacht. Ne? Ja, der Vater kennt uns auch. Der Vater kennt uns. Er ist unser Vater. Niemand, so ziemlich niemand, weiß uns besser zu beurteilen als unsere Eltern. Es ist nicht immer der Vater, manchmal ist es auch die Mutter. Niemand weiß uns besser zu beurteilen als unser göttlicher Vater. Das ist so. Und Gott geht mit uns mit, weil er unser Vater ist. Und wir dürfen uns an ihn wenden. Aber dann kommt dieser komische Nachsatz, der du bist in den Himmeln. Die Himmel, unerreichbar. Unser Vater ist in den Himmeln. Er ist unerreichbar für uns. Wir lesen von Gott, dem Allmächtigen, von dem heiligen Gott. Und das hört sich sehr fern an, unerreichbar für uns. Wir lesen von Gott, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Es ist unzugänglich, wir können nicht dahin, wir können nicht zu unserem Vater. Er ist unnahbar. In 2. Mose 34, da äußert Mose den Wunsch, Gott zu sehen. Und Gott sagt zu Mose, du kannst mich nicht sehen. du kannst mir nicht ins Angesicht sehen, weil du sonst vergehen würdest. Das möchte ich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Aber es wird dann doch ein Weg gefunden, wo Mose Gott ganz nah sein kann und wo Mose einen ganz, ganz intensiven Eindruck von Gott bekommt und von Gottes Nähe. Aber an und für sich unnahbar. Und trotzdem ist er unser Vater. Und dann lesen wir in Johannes 24, Johannes 14, Vers 23, einen Vers. Ja, es ist in den letzten Stunden des Lebens des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat noch eine ganz intensive Zeit mit seinen Jüngern und er erklärt ihnen viele Sachen und dann sagt er: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das ist etwas ganz anderes. Nicht mehr der Gott, der in den Himmeln ist, sondern der Gott, der in Jesus Christus unser Vater ist und in uns Wohnung macht. Etwas ganz Gewaltiges. Unser Vater, der eigentlich die Himmel bewohnt und unnahbar ist und der doch in Jesus Christus und mit Jesus Christus in mir Wohnung macht. Und das ist etwas ganz Schönes, etwas ganz Gewaltiges. Die Gotteskinder, diejenigen, die wissen, dass sie vor Gott eigentlich nichts taugen, die wissen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, dass Jesus Christus sein Blut für uns gegeben hat. Und die das annehmen, die liebt Gott so sehr, dass er Wohnung in ihnen macht. In Jesus Christus und dem, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat, sind wir so sehr geadelt, dass Gott Wohnung in uns macht. Unser Vater ist in uns. Unser Vater ist uns ganz, ganz, ganz nah. Das ist eine ganz frohmachende Botschaft. Gott ist bei uns durch Jesus Christus. Ja, das steckt in diesem Satz: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Er ist uns nahe gekommen durch Jesus Christus und wohnt in uns. Und dann geht das weiter mit so drei Aussagen. Die erste Aussage ist: Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Ja, ich habe erzählt, dass wir in Madagaskar waren und da mussten wir auch die madagassische Sprache lernen. Und Madagassisch ist nun ganz anders. Das ist nicht die indogermanische Sprachfamilie, auch nicht die romanische, die wir kennen vom Französischen oder Lateinischen, sondern das ist Australomalaiisch, ganz weit weg. So, und da mussten wir auch die ganz anderen Konstruktionen lernen. Und der Madagasse, der sagt nicht, Nils, mach mal den Stuhl sauber, sondern der Madagasse sagt: Nils, der Stuhl werde gereinigt. Ja, das ist nicht so direkt, nicht so imperativ, nun mach mal hin, sondern es wird eine Aufgabe angesprochen und jemand wird angesprochen, aber es wird die Aufgabe verteilt, aber es ist nicht gesagt, dass er das machen muss. Natürlich wird das erwartet, nicht? Aber das ist nicht so krass direkt, sag ich mal. Und genau so eine Konstruktion ist hier: Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Übrigens im dritten Gebot spricht Gott das schon an. Sprich meinen Namen nicht zu Nichtigem aus, sondern Gott möchte, dass sein Name geheiligt werde. Aber wenn wir das so beten, dann sollen wir das nicht einfach so in den Raum sprechen, dein Name werde geheiligt. Ja, irgendjemand macht das schon, nicht? Nee, wir werden angesprochen. Wir werden angesprochen. Wir sollen den Namen Gottes heiligen. Ich soll den Namen Gottes heiligen. Und es wird so ein bisschen klar, dass Gott den Namen Bedeutungen zumisst. In der Bibel haben die Namen Bedeutungen. David, das heißt Geliebter. Oder Elimelech, Gott ist König. Oder Josef, Gott füge hinzu. Ja, ich sehe gerade Benjamin, ne? Sohn des Glücks. Ist ein schöner Name, nicht? Ist ein Kompliment an die Mutter. Und alle Namen haben Bedeutung. Namen haben Bedeutung. Und auch der Name Gottes hat Bedeutung. Der Name Gottes hat Bedeutung. Ja, die Juden, die haben wohl Jahwe gesagt, aber die hatten so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes. Die wollten nichts verkehrt machen. Die haben immer nur JHWH geschrieben. Die haben die Konsonanten weggelassen. So einen Respekt hatten die. Und deshalb ist gar nicht, muss man erstmal überlegen, wie der Name Gottes eigentlich ist. Und Gott hat noch einige andere Namen. Schöpfergott oder Herr, Adonai. Namen sind wichtig. Und auch für Menschen sind Namen wichtig. Es sagte mal jemand, der eigene Name ist das liebste Wort, was Menschen hören. Und es kommt denn immer darauf an, wie man das auch sagt. Ich denke gerade an unseren Hausmeister, wenn er irgendwas gemacht hat, dann Rüdiger. Ja, das ist irgendwie. Aber andere Namen, die in anderen Zusammenhang spricht man das ganz anders aus. Das hast du fein gemacht, Michael, oder wie auch immer. Der Name ist das liebste Wort, was ein Mensch hört. Und das ist wichtig. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann sind wir gefordert. Ich bin gefordert. Heilige ich den Namen Gottes? Heilige ich den Namen Gottes? Ist Gott mir heilig? Alles das, was zu Gott gehört? Oder spreche ich das auch einfach nur so? Viele Leute sagen, oh mein Gott, was hat das, was jetzt da gerade ist, mit Gott zu tun? Gottes Name soll geheiligt werden. Heilige ich Gottes Namen? Ist Gott mir heilig? Verbringe ich Zeit mit Gott? Bete ich und lese in der Bibel? Gehe ich zu Gottesdiensten? Ist Gott mir heilig? Ja, geheiligt werde dein Name. Dann heißt es, dein Reich komme. Das ist auch wieder so ein Satz, der, wenn man den so liest, einfach so in den Raum gestellt, aber auch ich bin gefordert. Auch da bin ich gefordert. Auch da bin ich gefordert. Ich kann dazu beitragen, dass das Reich Gottes kommt. Es ist nicht so, dass das Reich Gottes irgendwie sowas ist, was durch die Luft schwebt und irgendwann bei uns landet, wie so ein UFO. Nein, so ist das irgendwie nicht. Ja? Können wir uns gar nicht vorstellen. Das Reich Gottes ist irgendwo und kommt angeschwebt und landet dann irgendwie bei uns. So ist das nicht. Es ist so, Das Reich Gottes ist da, wo man Gottes Willen tut. Wenn wir Gottes Willen tun, dann ist es ein Stück Reich Gottes. Nehme ich mir die Zeit? Bin ich darauf ausgerichtet, den Willen Gottes zu tun? Bin ich so eingestellt, dass ich Gott Raum geben möchte? Möchte ich von dem Herrn Jesus weitersagen, damit auch andere den Willen Gottes tun? Ja, ich bin auch Gideon, wie der Hartmut, daher kennen wir uns. Und irgendwie ist das so in diesem vollgepackten Alltag immer schwierig, mal eine Bibel weiterzugeben. Man ist so voll von dem täglichen, von den Aufgaben und jetzt muss ich hier hin und dann muss ich da hin und schaffe ich das? Was sagt die Uhr? Ich muss mich hetzen und oh, jetzt ist da irgendwie eine Umleitung. Wie komme ich da hin und bin rechtzeitig? Da geht das oft unter. Jetzt wir treffen uns regelmäßig zu Telefonkonferenzen, wir Gideons, und die eine Schwester erzählte, sie stand an der Ampel und sie merkte schon, das dauert jetzt ein bisschen länger. Und dann kam ein anderer Mann angefahren und der schimpfte die ganze Zeit. Ja, sagt sie, jetzt müssen wir Geduld lernen, nicht? Hier an der Ampel. Und dann fing er an zu lachen. Und kurze Zeit später war er wieder am Schimpfen. Och, sagt sie, stellen Sie sich vor, die Ampel wäre grün, dann hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Und dann fing er wieder an zu lachen. Ja, sagt er, und dem, ich kenne den, der wohnt hier irgendwo, dem möchte ich das nächste Mal eine Gideon-Bibel geben. Ja. Stellen wir uns darauf ein, das Wort Gottes weiterzugeben, das Evangelium weiterzusagen, damit immer mehr Leute Gottes Willen tun, immer mehr Leute das Reich Gottes herbeisehnen. Dein Reich komme. Und dann heißt das, dein Wille geschehe. Und ja, irgendwie geht das so in die gleiche Richtung. Dein Wille geschehe. Es ist nicht so, dass der Wille Gottes besonders in Nordkorea geschehen soll. So ist das nicht. Nordkorea ist Christenverfolgung sehr stark, das wissen wir alle. Da ist ein ganz gottloser Mensch, der selber gerne Gott ist. Da muss auch der Wille Gottes geschehen. Aber da habe ich überhaupt keinen Einfluss. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das, worauf ich Einfluss drauf habe, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Und wenn ich das Vaterunser bete oder höre, dann denke ich immer, dann bete ich leise immer, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Das ist meine Verantwortung, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Das ist meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist nicht, was in Nordkorea passiert oder in Afghanistan oder in Südafrika. Das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Ja, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wisst ihr, ich glaube, im Himmel, da sind die Verhältnisse ganz klar. Da sind die Verhältnisse ganz klar. Im Himmel sind so viele Engel. Im Himmel sind so viele Engel, die mit ihrer ganzen Kraft das tun wollen, was Gott möchte. Und das geschieht dann auch. Und wir lesen in der Bibel, Gott sprach, es werde. Und es ward. Das ist zwar nicht im Himmel, sondern im Universum gewesen, aber Gott hat gesprochen und es ist passiert. Es ist passiert. Und genau so ist das im Himmel. Wenn Gott etwas denkt auch nur, dann passiert das. Dann passiert das im Himmel. Und so soll das auch auf der Erde sein. So soll das auch auf der Erde sein. Gut, die Ungläubigen haben dafür keine Antenne, was der Wille Gottes ist. Die haben dafür keine Antenne. Aber die Gläubigen, die sollten doch bestrebt sein, dass der Wille Gottes auf Erden geschieht, weil das zu unserem Segen ist und zu unserem Heil. Das wissen wir. Gott hat nichts Böses im Sinn mit uns Menschen. Gott möchte uns mit Segen und mit Heil überschütten. Wenn Gottes Wille getan wird, dann wird es uns richtig gut gehen. Das wissen wir doch. Wenn wir uns nach Gott ausrichten, dann sind wir doch gesegnet. Das haben wir doch in unserem Leben auch schon erfahren. Das haben wir doch schon erfahren. Wenn wir uns nach Gott ausrichten, dann fahren wir doch gut. Dann brauchen wir uns nicht verbiegen. Manche gucken uns scheel an, das ist richtig. Aber Gott segnet uns, wenn wir uns nach Gott ausrichten. Ja, die Welt, die hat keine Antenne für Gott. Und dennoch lenkt Gott auch Weltmenschen. Ich denke an Nebukadnezar, ein ganz, ich sag mal, ein gottloser Mensch. Aber Gott nennt ihn meinen Knecht, mein Knecht Nebukadnezar. Und Nebukadnezar musste ausführen, was Gott wollte. Er musste es, er hatte keine Wahl. Und weil er das so gut gemacht hatte, hat Gott sich ihm offenbart. Also Nebukadnezar, das ist eine ganz sonderbare Figur. Er hat gemacht, was Gott wollte, hat sich nicht beeindrucken lassen. Und aber Gott hat ihn gesucht und Gott hat ihn gefunden. Durch Daniel. Daniel hat ihm Gott groß gemacht. Daniel war am Hof und Gott hat Daniel gebraucht, um Nebukadnezar, um ihn von Gott, von sich selber zu überzeugen, um ihn zur Anbetung zu bringen. Manchmal ist das so. Aber wir, die wir Gotteskinder sind, wir sollten umso mehr darauf achten, dass Gottes Wille geschieht in unserem Leben. In unserem Leben. Ja, und jetzt kommt als nächstes kommt eine Bitte. Das sind so die ersten drei: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind so Bitten, die irgendwo ein Appell an uns sind. Und jetzt kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Das ist eine echte Bitte. Ja, wir hier in Deutschland, wir haben so viel Grund zu danken. Wir haben so viel Grund zu danken. Die allerwenigsten von uns müssen dieses Gebet ernsthaft bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also, als wir in Madagaskar waren, wir haben uns immer gewundert, warum die an den Straßen die Händler Kohle händeweise verkaufen. Und es ist ganz einfach so, dass viele morgens noch nicht wissen, ob sie sich abends eine Handvoll Kohle kaufen können, um ihre Mahlzeit zuzubereiten. Die wissen das nicht. Und die beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir hier sind doch, die allermeisten sind gut versorgt. Ich habe mal von einem Bruder gehört, da sagt er, wir sind immer mit dem Taschenrechner in den Supermarkt gegangen. Und wir mussten immer ganz genau rechnen, wie viel wir schon im Korb haben. Wir wissen, wie viel Geld wir im Portemonnaie haben und wir müssen wissen, wie viel wir im Korb haben, wie viel wir bezahlen müssen. Nicht, dass das, was wir bezahlen müssen, mehr ist als das, was wir im Portemonnaie haben. aber ich denke, die sind auch satt geworden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben so viel Grund zu danken und dankbar zu sein. Ganz viel Grund, dankbar zu sein. Ich hoffe immer und bete, dass die Christen, die nicht so viel haben, nicht daran verzweifeln und den Glauben über Bord werfen. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt neulich ein Buch gelesen von einer Erweckungsbewegung auf Indonesien. Und da war oft die Rede davon, dass Gott Essen vermehrt hat für seine Jünger. Da kam der Evangelisationstrupp in ein Dorf und der Pastor, er musste die bewerten. Und er hat alles aufgefahren, obwohl er wenig hatte. Er hatte für 3-4 Personen noch und 20 Leute kamen. Es reichte. Es war ausreichend. Ich bin froh und dankbar über diese Zeugnisse, dass Gott auch die Seinen versorgt. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, oder wenn die Christen beten, die nicht genug haben, unser tägliches Brot gib uns heute, dann antwortet Gott. Genau wie damals bei der Speisung der 5000 werden auch heute noch Christen satt, wenn sie dieses Gebet sprechen. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Ja, und dann die nächste Bitte, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber gestern, ich habe einen Freund, der ist 79 Jahre, vor 11 Jahren ist, ich bin nicht gut im Merken von medizinischen Sachen, vor 11 Jahren ist irgendwas passiert, er war auf dem Weg zum Arzt, seine Frau wusste genau, wo er war und er konnte Hilfe bekommen. Seitdem war er bettlägerig, konnte nicht mehr gehen und blind. So, und ich habe ihn regelmäßig besucht und gestern sagt seine Tochter zu mir, es ging ihm wirklich nicht gut, sagt seine Tochter zu mir, verabschieden Sie sich, bitte verabschieden Sie sich. Ja. Wie wichtig ist das, wenn einem da die Schuld vergeben ist? Wie wichtig ist das, wenn man die Erde verlässt und die Schuld ist einem vergeben? Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nichts mehr zu ändern. Nach dem Tod gibt es nichts mehr zu ändern, nichts mehr zu begradigen, nichts mehr. Also, dann ist das wie eingefroren. Denn es geht nichts mehr. Wie gut ist das, wenn einem die Schuld vergeben ist? Und wie gut ist es, wenn man anderen Schuld vergeben kann? Dann ist die Beziehung bereinigt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Bitte. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, und dann heißt es noch, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist die Bitte, die in die Zukunft gerichtet ist. Führe uns bitte nicht in Versuchung. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Wir können uns alle nicht beurteilen, wie wir uns in dieser oder jener Situation verhalten würden. Es ist nicht in Ordnung zu sagen, im Dritten Reich hätte ich Juden versteckt oder ich wäre in Widerstand gegangen. Das ist nicht in Ordnung. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten hätten. Wir wissen es nicht. Deshalb sollen wir bitten, führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Es ist leicht, dass einer fällt. Gott muss uns bewahren. Gott kann uns durchbringen. Wenn wir uns auf unsere eigene Kräfte verlassen, dann sind wir schnell am Ende. Gott muss uns durchbringen. Deshalb eine ganz wichtige Bitte, führe uns nicht in Versuchung und errette uns von dem Bösen, das ist auch in der Zukunft. Es ist so viel Böses in der Welt. Bitte errette uns davor. Und manchmal ist uns das Böse auch in unserem Herzen, dass wir Gedanken haben, die ganz einfach nicht gut sind. Errette uns von dem Bösen. Manchmal sind das Wünsche. Einmal ganz groß rauskommen. Einmal im Lotto gewinnen. Einmal, was weiß ich, ganz berühmt sein, wodurch auch immer. Diese Wünsche, errette uns von dem Bösen. Das ist nicht das, was Gott möchte. Oder Ängste, dass wir Angst haben vor diesem oder jenem. Auch das ist böse. Das bringt uns manchmal ganz weg von Gott, indem wir falsche Entscheidungen treffen. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, wenn wir Entscheidungen treffen. Erlöse uns, errette uns von dem Bösen. Ja, und es steht nicht da drin, wir beten das, denn dein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Amen. Gott kann uns erretten. Und Gott ist derjenige, der am Ende über allem stehen wird. Gott wird alles in allem sein. Und das ist unser Vater, der in uns wohnt. Ja, das Vaterunser bringt uns Gott nahe. Gott ist zwar in den Himmeln, aber er ist unser Vater, der bei uns Wohnung macht. Bitte achten wieder darauf, dass wir seinen Namen heiligen und dass wir seinen Willen tun, damit sein Reich kommt. Gott will uns und wird uns versorgen mit Brot und mit Schuldvergebung und mit Errettung von dem Bösen. Gott will uns durchtragen. Und so sei es auch. Gott trage uns durch. Ja, ich denke, wir haben eine kleine Pause und dann